Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast, heute zum ersten Mal als Tomorrow True Crime. Denn es geht um die dunkle Seite des Luxus und die kriminellen Netzwerke dahinter. Erst Luxusuhren, jetzt werden immer mehr Luxushandtaschen gestohlen. Gezielte Einbrüche bei Influencern, Überfälle bei Millionären. Dazu Ram and Raids, womit Fahrzeugen in die Schaufenster der Luxusboutiquen gerast und wertvolle Carlybags und Birkins rausgerissen werden. Organisierte Kriminalität macht den Luxus gefährlich. Er hat ein Sicherheitssystem dagegen entwickelt. Von Zaclab, der Founder Oliver Stück.
Gerade in den letzten Jahren sind die Preise von Luxusnantaschen, speziell Birkin, Kelly oder auch die Chanel Timeless, es haben sich mehr als verdoppelt in vielen Punkten hin. Und das ruft einfach organisierte Kriminalität auf den Plan, die das spannend finden. Die sagen, ich raube jetzt irgendwo etwas aus und verkaufe diese Taschen mit einem sehr guten Erlös. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man die Sachen vorab registriert. Man braucht einen digitalen Zwilling, einen digitalen Passport von seinen Produkten. Das ist ganz wichtig für den Fall, dass mal etwas passiert. Und wenn etwas passiert, kann man dadurch, wenn man es digital abgespeichert hat, die Suche beginnen, um die Taschen wiederzufinden.
Security cameras capture the first breach at the back of the store. Then an arm reaches in to grab the bag. Over the next 2 minutes or so, the burglar crawls around, taking anything he can reach and passing bag after bag to his friends through the hole in the wall. Crooks smashed cases and worked fast last November, also stealing about $50,000 worth of merchandise.
Luxus hat eine Schattenseite, eine, über die kaum jemand spricht und die doch Milliarden bewegt. Gestohlene Designerbags, verschwundene Luxusuhren und dahinter professionelle Händlernetzwerke und internationale Gangs. In Paris, London, München, die spektakulären Raubüberfälle der letzten Monate zeigen, wie organisierte Kriminalität den Luxusmarkt längst infiltriert hat. Genau hier setzt Oliver Stück an, Founder von Zaclab, der größten Plattform für pre-owned und certified luxury bags. Sein Business, er handelt mit den schönsten Taschen der Welt und jetzt will er sie auch schützen. Das neue Crime Business, jetzt hier in Tomorrow. Ganz sicher kann ich euch sagen, ist nur eins. Das neue Tomorrow-Buch, das Buch zum Podcast. Es kommt. Der Titel, der Code zum Erfolg. 115 der krassesten Persönlichkeiten verraten hier ihre besten Business-Tipps. Ab Januar auf dem Markt. Und du kannst es jetzt schon vorbestellen bei Amazon. Für deinen Kickstart ins neue Jahr. Viel Spaß mit Tomorrow. Und dem neuen Tomorrow-Buch. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön? Regeln aufstellen kann jeder. Aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung. Warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Oliver, welcome back bei Tomorrow oder in diesem Fall möchte ich mal sagen bei Tomorrow Crime, oder?
Hallo Tom, ja, danke, dass ich wieder da sein darf und mit einem spannenden Thema heute, denke ich, was wir besprechen werden.
Ja, total anders als beim letzten Mal. Das letzte Mal haben wir noch darüber geredet, wie krass dieses Business ist mit Birkin Bags, mit Kelly Bags, dass man sie überhaupt bekommt. Und jetzt sehen wir, boah, es gibt einen total gefährlichen Trend, so diese dunkle Seite des Luxus, dass plötzlich diese Taschen gestohlen werden, aber nicht nur einfach so auf der Straße, sondern richtig organisiert. Nimm uns da mal mit in das Business. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast was recherchiert und habe gesehen, so wow, bam, es gibt immer mehr Fälle. Überall auf der Welt, gerade vor allen Dingen in Frankreich, sogar bei euren Kollegen von Hulux ist gerade ja der ganze Laden leergeräumt worden. 100 Taschen weg.
Ja, es ist ja schon erschreckend. Also das sind natürlich die großen Einzelfälle, aber es gibt natürlich auch kleine individuelle Fälle. Die großen Fälle, die schaffen es natürlich immer in die Medien rein. Da gab es, wie gesagt, den Fall von Hulux. Es gibt Fälle, dass sie mit Autos in die Louis Vuitton-Läden reinrasen und ausrauben und so weiter und so fort. Es gibt natürlich aber auch Sachen, wo Mitarbeiter zum Beispiel Taschen entwenden und so weiter und so fort. Da gibt es genau sehr, sehr viele Fälle und natürlich auch leider über Einbrüche, muss man auch sagen, werden natürlich auch Taschen geklaut. Und wichtig ist eigentlich, man hat die ganzen Jahre immer geschaut, ist sie fake, ist sie nicht fake? Aber man sollte vielleicht auch schauen, ist sie legitimate? Ist sie okay? Ist sie nicht geklaut? Ist es keine Hehlerware? Und bis jetzt gibt es dafür keine Lösung.
Ram and Write, das ist so dieses Wort, was wir natürlich kennen aus, ich sag mal, anderen Bereichen. Wir kennen das, dass Autos in Schmuckläden reingefahren sind und Schmuck und Uhren aus den Schaufenstern gerissen haben. Also einfach rein mit dem Auto und Schaufenster kaputt fahren und alles rausziehen. Aber dass sowas mittlerweile gemacht wird, um Taschen zu klauen, das ist ja neu.
Also grundsätzlich denke ich, dass das mit Schmuck und Uhren immer noch gemacht wird. Es ist einfach die Sache, dass Taschen jetzt auch relativ einfach zu Geld zu machen sind. Man kann sie über Resale-Plattformen wie zum Beispiel theoretisch auch über unsere, einfach anbieten. Wir könnten jetzt natürlich einen Kunden bekommen, der sagt, hey, ich möchte die Tasche XY verkaufen. Wir schreiben dann natürlich immer in unsere Verträge rein, du musst zusichern, dass das dein persönliches Eigentum ist, diese Tasche. Aber das stört jetzt die Leute, die sowas vielleicht geklaut haben, stört die es erstmal nicht. Und wir sind gar nicht abgesichert. Wir wissen gar nicht genau, wie wir überhaupt dagegen vorgehen sollen. Also braucht man eine Lösung im Secondhand-Markt, wie man aufpassen kann und wie man vielleicht andere Leute davor warnen kann, dass Taschen wieder irgendwo auftauchen werden. Weil, sagen wir es mal so, eine Tasche kannst du nicht an der Straßenecke verkaufen. Die kannst du nicht eine Birkin, hier, komm mal her, gib mir mal 10.000 Euro in Cash und du kriegst eine Birkin, die ist gerade geklaut, Hehlerware, zack, aber dafür unter Store. Das funktioniert nicht. Das heißt, die tauchen irgendwo wieder in den Resell-Netzwerken auf, wenn man die zu Geld machen möchte.
Das ist total spannend, Oliver, und auch wie sich das Business verändert hat, weil ich habe eine Geschichte gelesen in Vorbereitung auf den Podcast, die ist schon 20 Jahre her, die spielte in New York und zwar hat die New Yorker Polizei da im Müll eine Handtasche gefunden von einem klassischen Raub auf der Straße und da wurde der Frau, der Besitzerin, wurde die Geldbörse gestohlen und das war eine Birkin Bag und die wurde einfach weggeworfen in den Müll, weil es damals diesen Markt noch gar nicht gab oder dieses Bewusstsein, wie wertvoll diese Dinger eigentlich sind, wurde einfach nur Portemonnaie rausgenommen und die Tasche einfach weggeworfen. Heute würde man vermutlich eher das Portemonnaie wegwerfen und die Tasche mitnehmen. So hat sich das Business verändert.
Genau, also das verändert sich natürlich dahin, dass in den letzten Jahren die Begehrlichkeiten für solche Taschen extrem gestiegen sind. Eine Kelly Bag, eine Birkin Bag, aber natürlich auch Chanel oder Dior oder andere Markenprodukte sind sehr gefragt, sind mittlerweile Statement Pieces. Man kann sie sehr gut auf dem Secondhand-Markt verkaufen. Früher gab es vielleicht maximal eine Plattform wie eBay irgendwie vor 20 Jahren und heute gibt es verschiedene Händler, die solche Sachen anbieten und man kann die Sachen dementsprechend auch gut zu Geld machen. Man muss nicht mehr einfach nur jemanden überfallen, um wie gesagt die Geldscheine aus dem Portemonnaie zu klauen. Du kannst das Produkt nehmen und das kannst du auch wieder verwerten.
Okay, wow. Aber ja, Crime ist immer mehr ein Business und lass uns da mal in die Strukturen schauen, weil es sind ja eben keine Gelegenheitsdiebe, sondern die das machen, sind richtig professionell. Und ich habe einen Satz gehört von dem Polizeipräsidenten in Paris, der gesagt hat, das Business ist deshalb so interessant geworden, weil sich viele andere Crime-Strukturen einfach verändert haben. Es ist eben nicht mehr so einfach, eine Bank zu überfallen. Geld ist heute viel mehr gesichert. Das ist schwieriger. Uhren ist auch schwieriger, sie weiter zu verkaufen, weil Uhren im Gegensatz zu Taschen registriert sind. Und deshalb ist plötzlich dieser Markt von Luxustaschen ein neuer Markt geworden, eben auch für die ganzen kriminellen Strukturen. Finde ich total spannend, diese Entwicklung.
Auf jeden Fall. Und man kann aber natürlich da auch gegen angehen. Das ist ja das Wichtige. Man muss halt mal was machen. Und bis jetzt ist noch nichts passiert. Aber es stimmt schon, so wie du es gesagt hast. Bis jetzt sind Handtaschen nicht gut registriert. Jede Tasche, zumindest im sehr hochwertigen Bereich, hat meistens eine eigene Seriennummer, einen Chip drin oder andere Sachen, eine Prägung, die sie individuell identifizieren kann. Das kann man zum Beispiel nutzen als einen Anhaltspunkt. Das kann man nutzen, um eine Datenbank aufzubauen, in der man diese Seriennummer vielleicht eingibt und ein grünes Häkchen bekommt oder ein rotes Kreuz, um zu sehen, die ist schon gemeldet als gestohlen oder nicht. Und ich denke, sowas ist ganz wichtig. Und da müsste man vielleicht auch mit den Luxusmarken zusammenarbeiten.
Im Bereich Watches passiert das ja schon. Da gibt es Registrierungen weltweit und ich habe die Zahlen gesehen und auch im Uhrenbusiness ist das ja brutal. Ich habe gelesen, dass pro Jahr 1 Million Uhren gestohlen werden. Pro Jahr 1 Million. Dass der Schaden alleine an gestohlenen Luxusuhren pro Jahr 1,6 Milliarden Dollar ist.
Das ist eine gigantisch große Summe. Das heißt, das Problem ist sehr, sehr groß. Und solche Erhebungen, die du jetzt eben genannt hast, gibt es zum Beispiel im Bereich Handtaschen noch nicht. Es gibt nur Schätzungen bisher. Und Schätzungen kann man natürlich ein bisschen davon ableiten, wie viel es mit den Uhren sind. Oder zum Beispiel, wenn man sich die Polizeireports aus bestimmten Großstädten wie Paris oder London mal genauer anschaut, dann kann man das ein bisschen schätzen und auch ein bisschen hochleiten, wie viel das eigentlich sind. Aber es wird jetzt nicht signifikant viel weniger sein als bei Uhren.
Ja, im Uhrenbereich gibt es das, was man Watch-Register nennt, dass da eben die gestohlenen Uhren registriert werden. Und ich habe da mir die Zahl mal angeschaut, interessant. Von dieser Masse an Uhren, die gestohlen wird, 1 Million pro Jahr, sind eben durch die Registrierung, immerhin 607 wiederentdeckt worden. Zumindest mal 607 Fälle, was natürlich nicht diese 1 Million abdeckt, aber zumindest konnten gestohlene Uhren lokalisiert werden und den rechtmäßigen Besitzern eben auch wieder zurückgegeben werden. Und das ist zumindest mal etwas, glaube ich, was viele abschreckt, dass du zumindest weißt, wow, da ist echt die Chance, dass ich erwischt werde, weil eben Uhren diese Registrierung haben.
Ja, und bis jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, gibt es das im Handtaschenbereich noch nicht. Die Leute müssen sich eigentlich nicht fürchten, dass sie irgendwie entdeckt werden. Und das macht es vielleicht im Handtaschenbereich gerade auch sehr interessant. Es gibt kaum Gegenmaßnahmen dagegen.
Krasse Welt. Ich habe gerade im Standard in London gelesen, dass da gesagt wird, so London ist in Sachen Luxury Goods nicht mehr sicher, ist kein sicherer Platz mehr. Wir erleben das ja in London, wir erleben es in Paris. Wir sind hier heute bei euch in München im Headquarter. Hier erleben wir es ja auch, dass Leute mittlerweile hier auf der Maximilianstraße überfallen werden. Teilweise am helllichten Tage werden denen auch Uhren einfach abgerissen, wenn die aus den Stores kommen, aus Bucherer, aus Wempe und haben gerade was gekauft, dass denen die Uhren weggerissen werden. Oder wenn sie im Restaurant sind, dass da Kellner teilweise auch Teil einer Struktur sind, dass sie kurz eine WhatsApp schreiben an jemanden aus dem Crime Circle, hey, hier ist jemand mit einer Patek und der kommt gleich raus und dann wird ihm die Uhr abgerissen. Also ich kenne einen der bekanntesten Uhrenjournalisten der Welt, Gisbert Brunner, Shoutout an dieser Stelle an Gisbert, der auch ein krasser Uhrensammler ist, der mir gesagt hat, wenn er rausgeht aus dem Laden, steckt er die Uhr eigentlich immer in die Tasche, manchmal sogar einfach in eine Plastiktüte, damit niemand auf die Idee kommt, ihm die von der Hand zu reißen oder niemand auf die Idee kommt, dass er überhaupt so eine Uhr haben könnte. Aber es sagt natürlich auch viel über unsere Welt aus, dass wir diese Luxusgüter haben. Wir haben die Tasche oder die Uhr, aber wir trauen uns schon gar nicht mehr damit, auch auf die Straße zu gehen.
Ja, es ist leider so. Interessant war zum Beispiel, ich hatte letztens einer Kundin eine sehr wertvolle Tasche gebracht, über 100.000 Euro, eine Himalaya Birkin. Und da hat sie mir so erzählt, sie möchte die jetzt hier in Deutschland, möchte sie nicht ausführen. Sie möchte die ausführen, zum Beispiel, wenn sie mal im Urlaub in Dubai oder sonstige Sachen ist, weil da fühlt sie sich sicher. Hier in Deutschland würde sie die nicht tragen.
Wahnsinn. Aber was für eine schöne Formulierung aus. Ich trage meine Tasche aus. Finde ich toll. Also nicht, ich benutze sie, ich habe eine Tasche, sondern ich führe meine Tasche aus. Schöne Formulierung. Aber lass uns da mal in die Details gehen. Ja, wie funktioniert so ein gezielter Überfall, so ein gezielter Raub? Deine Kollegen hat's erwischt bei Hulux. Wie war es für die?
Da war es in einer Sommernacht, ich meine im August oder im Juli war das, sind 4 oder 5 Einbrecher im 4. Stock über die Balkone, in so eine schöne Innenstadt Paris mit diesen klassischen Balkonen, da sind sie rübergeklettert und von außen die Fenster eingebrochen und dann die Taschen raus. Und das war natürlich erstmal ein großer Schock, weil der Schaden war um die 1 Million Euro. Es waren circa 100 Taschen, 110 meine ich. Und na, dann steht man erstmal da. Was soll man machen?
Das Problem ist ja auch, du kannst dir nicht einfach neu bestellen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, sorry MS, uns sind gerade 100 Taschen gestohlen worden. Schickt uns mal 100 neue Birkin Bags oder Kelly Bags.
Nee, das kann man nicht. Eine schöne Wendung in diesem Fall ist, ich habe diese Woche mit dem Alain telefoniert und er hat mir gesagt, dass 3 von den Leuten festgemacht wurden und auch ein Teil der Taschen wieder gefunden wurden. Und jetzt schauen sie natürlich, ob sie den Rest auch bekommen. Das heißt, es gibt natürlich auch dort von der Polizei, gerade bei den sehr großen Fällen, durchaus sehr starke Präsenz von der Pariser Polizei, dass sie diese Sachen wiederfindet. Und es gibt Spuren, die Diebe hinterlassen haben, die zu denen geführt haben.
Ich denke mir, dass die Pariser Polizei da nicht zuschauen kann. Ich meine, Paris ist die Hauptstadt von LVMH, dem größten Luxuskonzern der Welt. Hermès ist da und ja, in einem Quartal, glaube ich, alleine 3 Ram and Rides, wo die Leute einfach in diese Schaufenster reinknallen. Ich meine, das ist natürlich auch keine tolle Werbung, wenn du deinen Hermes-Store hast und du hast plötzlich irgendwelche Autos, die da reinknallen, ohne Rücksichtnahme, ob, hey, was ist eigentlich dahinter? Ist dahinter noch irgendwie ein Verkäufer? Ist da noch jemand, der in dem Laden arbeitet? Sondern einfach diese Brutalität auch und ja, auch diese, ich sag mal, Selbstverständlichkeit, dann einfach in so einen Laden reinzugehen, alles rauszuräumen und zu sagen, okay, wow, das ist unser Great Crime Business.
Absolut. Ich denke, das kann keine Großstadt, die viele Touristen anzieht, auf sich lange sitzen lassen, weil das ist natürlich etwas, was schreckt Leute ab, wenn Leute in Paris sind, solche Sachen kaufen, die Produkte kaufen und damit auch flanieren wollen. Dann ist das natürlich etwas, wenn sie sich nicht mehr das trauen, dann schreckt das die Kundschaft ab. Und das kann kein Interesse von weder der Stadt Paris noch London noch sonst irgendwem oder den Herstellern selber sein. Das heißt, natürlich wird dann dahinter Druck aufgebaut, dass solche Machenschaften hoffentlich schnell auch wieder beendet werden.
Was ich interessant finde, Oliver, wie das Ganze entstanden ist und wenn man so in Polizeiberichte schaut und Insider dazu befragt, ist immer wieder der Punkt, ja, das ganze Crime-Business, diese dunkle Seite des Luxus ist eben ja vor allem getrieben durch Social Media, weil natürlich auf Social Media die Leute teilweise auch natürlich gern zeigen, hey, ich habe die tolle Uhr, ich habe die super seltene Tasche und sie sehen natürlich auch die Werte dahinter. Ich habe gerade gesehen, dass eine Birkin für 3,5 Millionen versteigert worden ist. Und wenn das natürlich, sag ich mal, gewisse Leute sehen, sehen die natürlich auch, wow, das ist echt ein Business, was immer größer wird, was immer relevanter wird, wo du einfach siehst, so wow, eine Tasche ist mehr wert als ein Goldbarren heutzutage.
Das auf jeden Fall. Und solche Sachen entwickeln natürlich Neider. Das heißt, wenn man auf Social Media diese ganzen Sachen nur postet und vielleicht sich selber und die Standorte auch noch dazu postet, läuft man auch Gefahr, dass irgendwann jemand vielleicht mal kommt und einem die Tasche vom Arm reißt oder vielleicht auch irgendwie zu Hause einbricht oder sonstige Sachen. Also da muss man auch schon ein bisschen Vorsicht haben, denke ich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das sollte man nicht jedem unbedingt unter die Nase reiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass man das Gefühl haben kann, ich kann meine Tasche ausführen, ich kann sie tragen, ich kann diese Dinge auch benutzen. Das ist auch wichtig, weil ansonsten, wozu hat man die Produkte?
Total, aber gerade was du sagst, zu Hause eingebrochen, das nimmt ja auch zu. Alleine in Deutschland haben wir in letzter Zeit ja zumindest 3 große Fälle gehabt, die wirklich bekannt geworden sind. Ein Fall beispielsweise in Bielefeld, da wurde einer Frau, die im Urlaub war mit ihrem Mann, wurden 38 Hermes-Taschen gestohlen. Und ich habe das Interview mit ihr gesehen. Sie wurde natürlich auch von vielen Medien dazu befragt. Schaden natürlich auch weit über 1 Million. Ich Wobei immer die Frage ist, ja, was ist der wirkliche Schaden? Was ich ja so berührend fand bei der Geschichte, dass sie ja total geweint. Und sie hat geweint, weil sie gesagt hat, dass sie 30 Jahre gebraucht hat, um diese Kollektion, um diese Sammlung aufzubauen an 38 Hermes-Taschen und kommt aus dem Urlaub und alles weg und eben auch sonst im Haus nichts gestohlen, sondern ganz gezielt, ah, sie hat die Taschen, wir haben das auf Instagram gesehen und rein.
Du, heute klaut ja keiner mehr deine Münzsammlung. Die ist super sicher. Aber solche Sachen wie Handtaschen, das ist eine andere Sache, ja. Ist sehr, sehr traurig. Also sehr schade auch für die Frau, weil sie wirklich eine passionierte Sammlerin ist. Ja, das gibt's, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, nicht nur einmal in Deutschland. Das gab's ein paar Mal dieses Jahr.
Ja, es gab es ein paar Mal, auch Prominente hat es erwischt. Sylvie Mais, ja. Natürlich ging auch durch die Medien in Hamburg, ausgeraubt worden. 25 Designertaschen bei ihr in Hamburg-Eppendorf. Und na klar, ich meine, schau dir Sylvie Mais Insta-Account an, TikTok-Account, jeden Tag 3 neue Taschen. Spricht sich natürlich in der Szene rum und 25 Taschen da mal eben rauszunehmen, da ist natürlich sofort ein Millionendeal. Da musst du nicht kompliziert erstmal Münzen klauen und gucken, okay, wer interessiert sich heute eigentlich noch, wie du es gerade sagst, für Münzen, wenn doch alle diese flashy Bags haben wollen.
Genau, das ist richtig. Also da muss man schon gucken. Wie gesagt, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man Spaß an den Produkten haben sollte. Man sollte sie auf jeden Fall auch ohne Bedenken idealerweise ausführen können. Man sollte aber trotzdem ein bisschen ein bisschen Zurückhaltung wahren, was mit dem Zeigen überall angeht. Und dann vielleicht auch zeigen, hey, ich habe jetzt hier 10-mal irgendwie gepostet, dass ich gestern meine Taschen in Hamburg ausgeführt habe und am nächsten Tag mache ich eine Story, hey, auf dem Weg nach Dubai für 2 Wochen. Ist ja im Prinzip fast eine Einladung.
Okay, wow, ja, guter Punkt. Also klar, Shoutout hier an alle. Achte drauf, was du postest, bevor du nach Dubai gehst in den Urlaub. Ein anderer Fall, auch hier in München, gar nicht weit von hier entfernt, 40 Hermes-Taschen gestohlen bei einer Millionärstochter. Einfach mal ausgeraubt, 2,5 Millionen Euro. Aber auch da, ja, was sind 2,5 Millionen Euro, wenn dir plötzlich 40 Taschen fehlen, die du ja eben nicht einfach morgen neu kaufen kannst?
Ja, genau. Also das ist der Wiederbeschaffungswert oder die Wiederbeschaffungszeit. Zeit ist eine andere. Also das ist natürlich ist nicht unbedingt der Wert, den du dann den du dort quasi angibst. Man weiß nicht. Manchmal hat man eine Tasche vor 10 Jahren gekauft. Damals hat sie vielleicht 10.000 Euro oder 9.000 Euro gekostet und heute liegt sie schon bei 20, 25, weil es vielleicht eine Sammleredition war. Und dieses Produkt dann wieder zu bekommen, das ist natürlich sehr, sehr schwer.
Was ich bei dieser Geschichte in München total interessant fand, dass die Besitzerin, dass ihr aufgefallen ist, dass sie in einer der Taschen ihre AirPods vergessen hatte, dass die noch drin waren. Und dann hat sie die natürlich getrackt und konnte tatsächlich die Tasche lokalisieren, hat natürlich sofort die Polizei angerufen. Und die haben tatsächlich auch einen der Täter dabei geschnappt. Aber interessanterweise von den 40 Taschen, Hermes-Taschen, waren die meisten weg und sind es eben auch bis heute. Was heißt das? Was ist dieses kriminelle Netzwerk dahinter? Oliver, wie funktioniert das? Was mache ich, wenn ich heute 40 Hermes-Taschen klaue? Wie kriege ich die unter die Leute? Ich kann mich ja hier nicht einfach in München auf die Straße stellen oder im Internet posten, übrigens 40 Birkenbags zu verkaufen bei eBay. Mach mir mal ein schnelles Angebot.
Also das erste Mal glaube ich, dass diese ganz großen Einbrüche, von denen du jetzt gerade auch gesprochen hast, das ist sicherlich organisiert oder sehr professionelle Banden. Das sind nicht die Kleinen, die mal irgendwie einsteigen und nebenbei noch einen Drucker und einen Fernseher klauen, sondern das sind wirklich organisierte Leute, die wissen ganz genau, was zu holen ist, warum sie da reingehen und so weiter und so fort. Und die haben, denke ich, auch die Kanäle schnell ausgearbeitet, dass die Taschen schnell aus der Region rausgehen. Ob sie jetzt nach Frankreich, Rumänien oder sonst irgendwo gehen, ist erstmal egal. Die gehen auf jeden Fall relativ zügig weg, damit die hier nicht mehr vor Ort sind. Dann ist die nächste Frage aber, wie macht man solche Sachen zu liquiden Assets? Also wie macht man die dann zu Geld? Und das kann man natürlich über solche Secondhand-Plattformen sehr gut machen. Und da könnten die Sachen dann eingestellt werden. Und zurzeit gibt es kaum eine verlässliche Quelle, die einem sagen kann, ist die Tasche jetzt geklaut oder ist sie nicht geklaut? Und das ist sehr schwierig für diese Plattform, das überhaupt herauszufinden. Natürlich kann man mit lokalen Polizeibehörden zusammenarbeiten, aber die sind, wie gesagt, sehr lokal. Ich kriege jetzt keine Informationen von der Polizei aus Barcelona oder aus Paris. Also es sei denn, ich würde mit gefühlt 65.000 Polizeidienststellen in ganz Europa zusammenarbeiten. Jeder gibt mir seine eigene Excel-Datei. Dann kriege ich vielleicht was zusammen. Aber das ist sehr umfangreich. Das ist nicht wirklich passend.
Aber was sind das für Plattformen, Oliver? Wo verkaufe ich meine gestohlene Luxustasche, die alle haben wollen? Ich kann die ja nicht bei euch einstellen, oder?
Theoretisch kannst du es versuchen, weil wir haben kaum eine Möglichkeit, das bis jetzt nachzuweisen. Wir schicken einen Vertrag raus an unsere Verkäufer und sagen, du bestätigst damit, dass es dein Eigentum ist und dass du das verkaufen darfst. Aber jemand, der vorher einen Laden ausgeraubt hat und 100 Taschen entwendet hat, dem ist dieses kleine Stück Papier und Vertrag eigentlich fast egal. Das heißt, theoretisch läuft man da schon Gefahr. Wir kennen natürlich unsere Kunden. Wir machen schon Pre-Checks. Wir kennen die, die häufig verkaufen, die Erstverkäufer sind. Wenn jetzt ein Erstverkäufer kommt und uns auf einmal 5.000 Taschen anbietet oder ich sag mal eine hypothetisch hohe Zahl, den wir noch überhaupt nicht kennen, dazu die Preise noch sehr gut sind, natürlich werden wir dann auch hellhörig. Aber theoretisch ganz gewappnet davor sind wir nicht. Es gibt natürlich Security-Patterns, die wir jetzt schon checken. Aber wenn jemand bestätigt, dass es sein Eigentum ist, hat er das Recht, auch das zu verkaufen. Und wenn es ein Eigentum ist, was vielleicht von 1998 ist, eine Tasche, die schon etwas älter ist, dann kommt sie auch ohne Rechnung normalerweise. Dann kann man den Kauf, den Beweis des Kaufes gar nicht mehr richtig feststellen.
Krass, okay, das ist eine völlig neue Dimension. Und das heißt ja, euer Job bei Zaglab, ihr seid ja die größte Plattform für pre-owned certified Luxury-Taschen, das heißt, euer Kernjob ist es ja zu überprüfen, ist das wirklich eine echte Birkin oder ist das ein Fake? Das ist ja eigentlich euer Job, dass wenn ich bei euch kaufe, dass ich weiß, die ist garantiert MS-proofed. Das ist euer Job. Aber jetzt kommt die zweite Dimension, nicht nur zu überprüfen, ist es ein Fake, sondern ist der Besitzer auch der wirkliche Besitzer oder hat er sie einfach gestohlen?
Genau, in den letzten Jahren hat sich, wie gesagt, sehr, sehr viel auf dieses Fake und Authentic konzentriert und wir versuchen jetzt aktiv da auch weitere Sachen zu machen, dass wir auch rausbekommen, und es wird länger dauern, weil man muss sehr, sehr viele Daten sammeln, aber rausbekommen, welche Daten oder welche Taschen sind dann eigentlich als gestohlen gemeldet. Und dazu haben wir bei uns auf der Webseite eine Art Registrierung eröffnet, wo Leute ihre Taschen, ob gestohlen oder nicht, erstmal registrieren können. Natürlich machen die meisten Leute das immer erst dann, wenn Sachen schon vielleicht entwendet worden sind. Dann fehlen teilweise Sachen, dann ist es sehr, sehr schwer nachzuweisen. Aber idealerweise legen Leute eine Art digitalen Passport für ihre Taschen jetzt schon bei uns an und ihre Sammlung registrieren sie einfach mal. Weil dann wissen wir einfach, okay, die Tasche gehört zu dem, die Tasche gehört zu dem. Und wenn das irgendwann mal gestohlen ist, dann können wir an alle anderen Secondhand-Shops in Europa oder vielleicht auch an Marken selber, können wir ein Ping raussenden, ein Distress-Signal, etwas, das die Tasche labelt als gestohlen, dass die vielleicht nicht mehr so aktiv weiterverkauft werden kann. Das ist die Zukunft hoffentlich und darauf arbeiten wir hin, weil sowas gibt es bis jetzt im Markt gar nicht.
Und ihr habt das entwickelt?
Wir haben das jetzt entwickelt. Das ist mittlerweile live. Es sieht noch nicht so schön aus, wie ich es ganz gerne hätte, aber es erfüllt jetzt erstmal den Zweck. Und das wird sich in den nächsten Jahren noch etwas erweitern. Das dauert sehr lange, diese Daten einzupflegen, diese Daten zu sammeln. Wir haben jetzt erst gerade mal 6.000 Taschen registriert. 6.000 klingt natürlich erstmal viel, aber auf der anderen Seite, wie viele Taschen gibt es denn überhaupt, die draußen auf dem Markt sind? Es gibt sicherlich Millionen von Taschen. Das heißt, wir sind noch ganz unten und wir müssen noch sehr, sehr viel mehr registrieren. Und Leute sagen natürlich immer, oh ja, das ist mir sehr viel zu anstrengend, so eine Taschen zu registrieren. Das mache ich nächstes Wochenende und nächstes Wochenende und ich schiebe es noch ein bisschen weiter. Und natürlich muss man dabei was eingeben, weil woher sollen wir das sonst alles wissen, was die Daten eigentlich sind? Aber das ist die größte Hürde, dass die Leute sich die Zeit nehmen und sagen, hey, ich habe eine große Kollektion, ich lege die Sachen auch mal ordentlich an, damit die irgendwo digital abgespeichert sind.
Total interessant, aber wie genau mache ich das? Wir haben jetzt Weihnachten und viele kriegen möglicherweise, oder nicht viele, aber einige kriegen zu Weihnachten, vielleicht haben sie das Glück, so eine Tasche auch geschenkt zu bekommen. Und wenn du sie geschenkt bekommst, bekommst ja nicht unbedingt die Rechnung dazu, sondern bekommst einfach Geschenkpapier dazu. Und dann ist ja die Frage, was machst du dann? Wie registrierst du dich dann, dass du wirklich nachweisen kannst, das ist auch meine eigene Tasche? Weil sonst könnte ja auch jeder Dieb auf die Idee kommen und sagen, wow, ich habe hier gerade 100 Taschen geklaut, die registriere ich jetzt alle mal und ruf mal kurz Olli bei Zaglab an und gib mal meine Nummern hier durch.
Theoretisch könnte es am Anfang so sein. Das müssen wir natürlich über die Zeit anfangen, ein bisschen rauszusieben und dort halt Sicherheitschecks noch einzubauen. Aber im Prinzip, wenn du selbst eine Tasche hast, mit der du keine Rechnung hast, die du geschenkt bekommen hast, du lädst ein Foto hoch, du gibst die Seriennummer, das haben wir am Anfang gesprochen, solche hochwertigen Taschen haben eine individuelle Seriennummer, die gibst du mit ein und du beschreibst die Tasche und das ist erstmal das, was wir jetzt machen können. Wir können damit natürlich noch keine Einbrüche verhindern, wir können auch nicht verhindern, dass jemand fälschliche Sachen jetzt erstmal angibt. Das wird sich über die Zeit ein bisschen rauskristallisieren, wer richtige und wer falsche Sachen angibt. Und dann muss man das ein bisschen sortieren. Aber erstmal versuchen wir, die Daten aufzusammeln. Und das kann man erstmal machen. Und wenn eine Tasche dann geklaut ist, hat man bei sich ein Profil in der Möglichkeit, die ist abhanden gekommen. Und dann kann man das anklicken und dazu vielleicht noch schreiben, wann, wie, wo. Da stellen wir noch ein paar Fragen. Und das hilft uns schon mal sehr viel, weil dann können wir genau mit den Shops, die vielleicht in Europa agieren, Secondhand-Taschen zu verkaufen in dem Segment, die Marken auch führen, die können wir sagen, passt auf, wenn die Tasche zu euch kommt, das ist die Seriennummer, so sieht die Tasche aus, sagt uns bitte Bescheid. Das hat schon mal geklappt, da haben wir schon mal was wiedergefunden. Und zwar war es so, dass eine Tasche uns selber angeboten wurde, das war ein bisschen, woher auch die Idee kam. 2024 war das, eine rote Birkin, die wurde uns angeboten aus den Niederlanden. Und die Tasche wurde aber davor schon als gestohlen gemeldet. Und wir konnten anhand der Seriennummer und der Maserung vom Leder genau sehen, dass es sich um die gleiche Tasche handelt. Wir haben die Verkäuferin oder die originale Besitzerin informiert. Die hat in den Niederlanden auch schon mit der Polizei zusammengearbeitet gehabt. Und dann haben wir die Tasche an den Verkäufer, der ja nicht der eigentliche Besitzer war, zurückgeschickt, mit einer Begründung, dass wir nicht die Echtheit bestätigen oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir gesagt haben. Wir haben sie auf jeden Fall zurückgeschickt. Und beim Abholen des Pakets an einer Poststation wurde er dingfest gemacht.
Wow, willkommen im Luxury Crime Business, oder?
Das ist ja, also das war auf jeden Fall sehr erfreulich, dass die Tasche wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgeführt wurde.
Aber warum ist diese ganze Industrie noch so eine Blackbox? Ich meine, Hermès ist der einzige Brand auch in dieser schwierigen Luxuswelt im Moment, der immer noch Profit macht, gerade wieder 9% plus gemeldet. Es ist ein Multimilliarden-Business. Dass es das alles noch gar nicht gibt, dass es da diese Registrierung noch nicht gibt, dass es die globale Zusammenarbeit nicht gibt, dass es erst euch hier aus München braucht zu sagen, hey, lasst uns mal drüber nachdenken, wie wir das Ganze eigentlich schützen können, dass du das hier entwickelst. Also Glückwunsch erstmal an dich, dass du die Idee hast, aber warum ist das bisher so eine Blackbox?
Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, vielleicht, weil damit am Anfang gar nicht so viel Geld zu verdienen ist. Also wir registrieren die Taschen ja auch, jeder kann das kostenlos machen. Er muss nicht mal ein Kunde von uns sein. Wir bieten das an, weil wir finden, das ist wichtig für den Markt. Das ist ganz wichtig, um die Sicherheit auch irgendwie herzustellen. Und zukünftig würde ich es ganz gerne so haben, dass andere Secondhand-Shops jedes Mal, wenn sie eine Tasche bekommen, einfach eine Seriennummer eingeben können und sie kriegen ein grünes Häkchen oder ein rotes Kreuz und wissen, sie können sie mit gutem Herzen verkaufen. Das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Aber das dauert sehr lange. Man muss sehr, sehr viel dort rein investieren, bis das überhaupt funktioniert, bis wir die ganzen Daten haben, weil im Moment ist es natürlich noch ein Flickenteppich, da sieht man noch nicht alles, das ist noch nicht ganz zuverlässig, weil mit unseren 6.000 Taschen, die wir bis jetzt registriert haben, ist es noch viel zu wenig.
Und wie ist das Feedback, das du bekommst darauf?
Durchweg positiv, also alle finden das toll, aber es, wie gesagt, das Überwindungspotenzial, dann seine 30, 35 Taschen, die ich in der Kollektion habe, dort einzugeben, das dauert auch ein bisschen, diese Zeit, die muss man sich nehmen und das wird von vielen Kunden immer gesagt, ich mach's in den Weihnachtsferien, ich mach's nächstes Wochenende, ich mach's dann und dann irgendwann rufen sie an, oh, ich wurde ausgeraubt, so, und hast du eingetragen? Nee, habe ich noch nicht.
Gibt es da auch so eine Art, ja, Schwellenangst ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber das ist natürlich die Klientel, die solche Taschen besitzt und eben auch nicht nur eine Tasche besitzt, sondern 30 oder 40, dass sie das eben auch, ja, secret halten möchte, dass die gar nicht möchte, dass das so öffentlich registriert ist, irgendwo einsehbar, dass ich 40 Taschen besitze?
Die Datenbank ist nicht öffentlich einsehbar. Sie ist absolut verschlossen. Sie liegt auf einem sicheren Server. Es werden keine Adressen angegeben. Niemand weiß, wo eine Tasche liegt. Das ist ganz wichtig. Das ist natürlich, das würden wir nie preisgeben. Es geht mehr darum, dass man selber in seinem persönlichen Profil hat, welche Taschen hat man. Die hat man digital als Reisepass quasi oder als einen Pass. Und wenn etwas damit passiert, dann wird, also jetzt angenommen, eine Tasche wird entwendet, dann wird die Tasche an andere Secondhand-Shops übermittelt. Das ist eine Kelly 25 in Schwarz mit der Seriennummer das und das. Und nur dann, sonst nicht. Sonst wird das nicht übermittelt. Sonst hat auch keiner Zugriff auf die individuellen Daten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die Daten zeigen nicht, wer ist der eigentliche Besitzer. Es geht nur darum, im Fall, dass etwas wegkommt. Na, dann wollen wir natürlich sagen, das ist die Tasche, das ist die Seriennummer. Bitte guckt alle mit, helft uns alle suchen. Und das ist ja eigentlich auch im Interesse deren, die es dort registrieren.
Ja, total. Und das sind keine Einzelfälle mehr, sondern ja, es ist einfach ein richtiges Business geworden. Also an dieser Stelle zitiere ich nochmal Pascal Carreau, Leiter der Abteilung für organisierte Kriminalität der Pariser Polizei. Der sagt, Taschen, Luxustaschen sind das neue Gold. Wow, Luxustaschen sind das neue Gold, sagt der Mann, der die Abteilung für organisierte Kriminalität der Pariser Polizei leitet. Und er sagt, das ist total interessant, die Tätergruppen, die nicht auf Cybercrime umgestiegen sind. Herrlich, Tätergruppen, die nicht auf Cybercrime umgestiegen sind, suchen physische Wertgegenstände und übrig bleiben da am Ende eben nur Schmuck. Schmuck ist offenbar noch einfacher als Uhren und halt Handtaschen.
Ja, das ist richtig. Schmuck ist häufig aber auch personalisiert. Du kannst natürlich einen Goldring oder ein Collier oder sowas haben, dann sind da Gravuren drin, Sachen, die das wirklich persönlich machen, die dann zum Beispiel den Wiederverkaufswert ein bisschen senken. Bei Taschen ist es seltener der Fall. Bei Taschen ist es theoretisch etwas einfacher, diese zu Geld zu machen.
Okay, wow. Das heißt für dich, für alle jetzt aus der Tomorrow-Community, die zugehört haben, Appell, wenn ich dich richtig verstanden habe, freut euch über die Taschen, aber vergesst auch nicht, sie zu registrieren.
Genau, oder? Auf SACLAB unter unserem Rubrik Services haben wir einen Reiter, das heißt Le Registry, und unter Le Registry kann man Taschen registrieren und kann sie einfach anlegen. Wie gesagt, die Taschen sind nur sichtbar für einen selber und nicht für irgendwelche Dritten. Die haben keinen Zugriff darauf. Erst ab dem Punkt da, wo man eine Tasche gestohlen oder abhanden meldet, dann würden wir natürlich das publik machen für genau diese Tasche, aber auch nicht den Besitzer oder ähnliches nennen, sondern einfach nur sagen, genau diese Tasche mit der Seriennummer ist abhanden gekommen. Bitte helft uns suchen.
Und wie ist die Perspektive aus der anderen Sicht? Wie kann ich als Käufer verhindern, dass ich ja plötzlich Hehlerware angeboten bekomme? Ich habe gerade noch einen Fall hier gesehen, Palm Beach, auch krass, auch Überfall, über 30 Luxustaschen gestohlen aus einem Store. Und ja, jetzt bist du in Palm Beach, ist nice. Wie kann ich verhindern, dass ich ja so ein Ding kaufe und denke, ja wow, ist ein netter Preis, finde ich hier gerade im Internet. Wie kann ich mich eigentlich absichern?
Also im Prinzip ist es erstmal so, dass es noch nicht so viel gibt, bei dem man sich absichern kann. Man kann natürlich schauen, dass man bei einem seriösen Händler kauft, dem das Thema auch wichtig ist. Man sollte vielleicht nicht unbedingt von privat zu privat kaufen. Das wäre eine Sache, die ich zum Beispiel persönlich vermeiden würde. Aber ein seriöser Händler, der gegebenenfalls ja da auch eine Garantie anbietet, das wäre, glaube ich, der erste Schritt, dass man dort kauft und nicht mehr das Angebot, nur weil es 1.000 Euro günstiger auf Kleinanzeigen steht und man irgendwo nach Heilbronn fahren muss, um eine Tasche abzuholen mit Cash-Übergabe. Es ist halt ein bisschen unseriös. Würde ich halt persönlich nicht so machen.
Ja, ich glaube eben doppelt schwierig. Auf der einen Seite, du weißt nicht, ob es ein Fake ist, ein Superfake ist, und dann weißt du nicht eben, ob es Hehlerware ist. Ja, wow, krasse Zeit. Also, dass man mit Luxus heute doch vorsichtiger sein muss. Noch vorsichtiger als vielleicht jemals zuvor.
Ja, ich denke schon, aber ich denke, man sollte auch nicht vergessen, dass man Luxus hat, um es auch zu genießen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Man sollte nicht nur jetzt auf einmal irgendwie Panik vor den Augen haben. Ich denke, das ist auch nicht richtig. Man sollte einfach aufpassen. Man sollte einfach mit einem gesunden Menschenverstand dementsprechend viel posten, dementsprechend viel zeigen, natürlich aber auch vor allem Spaß am Produkt selber haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, die sind natürlich, die häufen sich, aber früher haben sich auch Einbrüche immer gehäuft. Es haben sich andere Sachen gehäuft. Uhren und Schmuck waren früher ein heißes Topic. Oder deine Münzkollektion vor 35 Jahren war auch ein heißes Topic. So, das hat den Menschen natürlich nicht davon abgehalten, trotzdem die Sachen, die sie haben, zu Hause zu genießen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Botschaft an die Leute. Man sollte jetzt nicht absolut verunsichert sein. Es gibt ein paar Gegenmaßnahmen, die man machen kann. Das mit den AirPods oder zum Beispiel mit einem AirTag oder sowas in einer Tasche ist eine super tolle Idee. Das ist eine ganz, ganz gute und starke Sache, was die Dame damals gemacht hat, auch wenn es zufällig war. Das hilft total, solche Sachen, ne? Oder Sachen registrieren, einen digitalen Fußabdruck. So kann man sich einfach selber schützen. Da muss man auch viel weniger Angst haben.
Was ich noch mitnehme, Oliver, als Learning ist, früher hat die Polizei ja oft gesagt, so ein guter Rat ist, wenn bei dir eingebrochen wird oder du nicht zu Hause bist oder du schläfst nachts, leg immer dein Portemonnaie an den Eingangsbereich, tu ein bisschen Geld rein, dann kommen die Einbrecher rein, dann finden sie das, dann freuen sie sich und hauen wieder ab. Oder du stellst deine Handtasche dahin, dann nehmen sie halt die und wissen, wow, das hat sich gelohnt und schnell weg, bevor was passiert. Aber jetzt lerne ich, okay, leg am besten deine Münzsammlung an den Eingang, weil dann ist deine Tasche sicher. Du musst heute eher deine Tasche schützen und nicht mehr deine Münzsammlung.
Ja, also ich weiß nicht genau, was es für ein Rat gibt, den die Polizei jetzt macht, wenn irgendwie ein Einbruch ist, ob man da irgendwie so ein kleines Goodie vorne hinlegen sollte oder nicht. Weiß nicht, man sollte einfach ein bisschen vorsichtig generell sein. Aber wie gesagt, man sollte es auch enjoyen. Also man lebt nur einmal natürlich und man hat sich die Sachen gegönnt, man hat sich's gut verdient. Jetzt sollte man auch nicht komplett den Kopf in den Sand stecken. Ne? Man muss ein bisschen vorsichtig sein, man sollte bei dem Thema man sollte von dem Thema gehört haben, man sollte wachsam sein und ich denke, das ist eigentlich das, was wichtig ist. Einen gesunden Menschenverstand voranbringen und dann wird es schon passen.
Gutes Learning hier von dir. Und Oliver, als letztes noch dein Blick auf die Luxuswelt. Zaclab, wie läuft's? Wie läuft das Geschäft mit Luxushandtaschen aus deiner Sicht? Spürst du auch das, was viele haben, dass diese Kaufbereitschaft im Luxusbereich zurückgegangen ist? Oder ist das überall so, nur im Taschenbusiness nicht?
Also wir sehen, dass zum Beispiel die etwas kleineren Beträge, ich sag mal alles so bis 5.000, 6.000 Euro, Chanel-Taschen zum Beispiel, sind dieses Jahr eher rückläufig. Das sehen wir hier auch. Und interessanterweise, das Segment MS, Taschen über 10.000, 15.000 Euro, 25% gestiegen.
25% nochmal, ja. Auf die waren doch letztes Jahr schon gestiegen.
Genau, also die sind nochmal sehr stark gestiegen, aber dafür sehen wir dieses Segment und das kann man eigentlich in Kundengruppen ganz gut unterteilen, dass bis 5.000 Euro ist rückläufig. Die Kundengruppe mit 5.000 Euro, das sind nicht die Leute, die zwangsweise nur puren Luxus leben, sondern das sind auch die Leute, die sich mal was ersparen und nach ein paar Monaten sagen, hey, jetzt möchte ich eine Chanel Timeless kaufen oder eine Dior Lady Bag und die halten sich etwas mehr zurück dieses Jahr. Wohingegen die 15.000 bis 20.000 Euro für eine Tasche ausgeben, die merken das nicht so richtig. Die geben es auch dieses Jahr aus und geben vor allem dieses Jahr mehrfach das aus. Also das sehen wir auch ganz häufig, dass wir Mehrfachkäufe von Kunden in diesem Segment haben.
Wow, das bedeutet aber auch Luxury Crime, das wird nicht weniger, wenn das so auch das Learning ist, dass Taschen immer noch weiter steigen, wird sie natürlich auch, ich sag mal, für die falschen Interessenten immer interessanter machen.
Naja, man sollte jetzt auch nicht sofort vor denen, wie gesagt, in die Knie gehen oder den Kopf in den Sand stecken. Ich denke, man sollte die Produkte weiter genießen und einfach wachsam sein. Und deswegen denke ich auch, dass dieser Markt weitergehen wird. Der Markt wird weitergehen, weil die Produkte beliebt sind. Die sind sind tolle Sachen, sind tolle handwerkliche Sachen, sind in den letzten Jahren natürlich preislich sehr stark gestiegen, was sie jetzt auf einmal als Ziel macht für solche illegalen Aktivitäten. Aber trotzdem sind es ja erstmal im ersten Punkt tolle Produkte.
Absolut toller Appell. Oliver, vielen, vielen Dank. Das war spannend, tolles Learning daraus, was wir mitnehmen können. Luxus genießen, ja, aber im Take-Care. Und genau. registriert euren Luxus am besten hier.
Kann man nicht oft genug sagen. Wie gesagt, wir sind noch klein, wir sind am Anfang, haben dieses Jahr das gelauncht. Es wird noch ein bisschen schöner werden. Wir werden es vielleicht nochmal auf eine separate Webseite rüberziehen. Aber im Moment findet man es auf Sacklab unter Services. Und da kann man seine Handtaschen einfach registrieren. Und dann sind sie erstmal online da. Den Einbruch selber können wir nicht verhindern, aber wir können auf jeden Fall verhindern, dass sie vielleicht dann später weiterverkauft werden und können sie versuchen wiederzufinden.
Wichtiger Appell. Ja, registrieren ist wichtig und ich hoffe, ja, dass es nicht dazu führt, dass am Ende das passiert, was ja mein Uhrenfreund Gisbert Brunner gesagt hat, dass wenn er aus dem Restaurant geht, dass er seine Uhr in eine Plastiktüte packt, damit keiner auf die Idee kommt, sie ihm vom Handgelenk zu reißen. Nicht, dass es irgendwann so weit kommt, Oliver, dass die Menschen nicht nur ihre Uhr in die Plastiktüte packen, sondern auch noch ihre Kellyback in eine Plastiktüte packen, um so über die Straße gehen zu können, ohne Angst zu haben.
Na, ich hoffe, dass wir da nicht hinkommen.
Das ist unser Wunsch schon mit Blick auf 2026. Oliver, vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family, für Sacklab und all die Menschen da draußen mit den tollen Supertaschen. Habt Spaß damit.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte und ja, spannendes Thema und freue mich auf Feedback von der Community.
Vielen Dank. Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.